Also ich wünsche mir wirklich, dass wir als Gesellschaft aufhören, dass wir Frauen daran messen, ob sie mit 30 ein Haus, zwei Kinder und wieder Kleidergröße 38 haben und möglichst noch mit Hund und Garten. Und ich wünsche mir, dass wir uns selber und unsere Schwestern und Mitarbeiterinnen und Kolleginnen dabei unterstützen, da ihre eigenen Wege zu finden und die dann auch zu gehen.
Frauengesundheit von morgen, gepaart mit Selbstbestimmung. Dafür setzt sie sich mit ihrer Co-Founderin Sally ein. Und dafür braucht es nicht weniger als eine BWLerin mit 15 Jahren Berufs- und Consulting-Erfahrung in Banking und Finance. Egal ob in Frankfurt oder Katar, stets hat ihr Gespür sie geleitet, Potenziale in Geschäftsmodellen zu erkennen. So hat sie verschiedenste Finanzprodukte, Plattformen und IT-Finanzlösungen gebaut. Darunter auch eine Kreditverwaltungssoftware für Städte und Gemeinden. Vernetzung durch Software liegt ihr inzwischen im Blut. Und als sie dann Sally kennenlernte, eine Psychologin auf der Baby-Intensivstation, die Frauen nach Tod oder Fehlgeburten begleitete, war schnell klar. Diese Frauen müssen sich in ihrer Situation mit anderen Frauen austauschen können. Sie müssen sich vernetzen und gegenseitig stützen. Und na klar, das geht natürlich digital. Das war die Geburtsstunde von Mental Stark, die Frauenärztin von morgen. Für alles, wofür ich nicht im Wartezimmer sitzen muss. Eine große Mission und ein vielseitiges Start-up-Leben. Da holt sie sich ihr Dopamin in der Natur und wandert. Da nimmt sie auch gerne den Rucksack für 5 Tage mit und zeltet draußen. Und das sogar auf 3000 Höhenmeter direkt neben dem Gletscher. Da kann man sich dann netterweise bei 30 Grad direkt im Schnee abkühlen, mitten in der Wildnis. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Vera Klaas, Gründerin von Mental Stark.
Hi Nadine, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wunderbar. Du hast einen Vollzeitjob bei der Deutschen Börse und dennoch nebenbei gegründet. Warum hast du dich denn anfangs für diesen Parallelweg entschieden?
Tja, also vielleicht vorab, ich habe genau vorgestern gekündigt bei der Deutschen Börse und bin da jetzt nicht mehr. Also ab jetzt Vollzeitgründerin.
Glückwunsch!
Danke. Ja, fühlt sich überragend an, aber natürlich auch ein bisschen gruselig. Und deswegen habe ich das auch am Anfang in Teilzeit gemacht, weil so eine Unternehmensgründung ist natürlich ein Risiko. Und vor allem für mich, ich bin jetzt nicht mehr 23 frisch nach der Uni, sondern fast 40 mit 15 Jahre Lebenslauf in Banking und Finance. Das ist eine Erfahrung und ein ziemlich geradliniger Lebenslauf, den ich jetzt auch nicht so ohne weiteres aufs Spiel setzen wollte für eine Idee, wo ich am Anfang auch nicht ganz sicher war, ob das wirklich klappen kann. Und also du hast ja vorhin auch erzählt, ich bin begeisterte Wanderin und Bergsteigerin und ich vergleiche da Gründen immer so ein bisschen mit so einem Weg auf dem Berg. Und wenn ich zum ersten Mal wandern will oder auf dem Berg will, dann will ich ja auch nicht direkt mit Mount Everest starten, sondern dann würde ich halt erstmal vielleicht ein Wochenende am Rheinsteig verbringen und gucken, okay, klappt das überhaupt? Macht mir das Spaß? Kann ich das? Habe ich die richtige Ausrüstung? Ist das eine gute Idee? Und dann mache ich von da aus den nächsten Schritt. Und so, glaube ich, ist es auch ein super sinnvolles Vorgehen für eine Gründung, halt einen Schritt nach dem nächsten zu machen und nicht sofort alles auf eine Karte zu setzen und sich am Ende vielleicht auf irgendeinem Schneefeld vor Mount Everest wiederzufinden und zu festzustellen, oh shit, ich hätte ein Sauerstoffgerät gebraucht, ich habe keins, jetzt habe ich aber wirklich ein Problem, sondern einfach Schritt für Schritt sich an dieses Abenteuer Gründung heranzuwagen. Und erstmal in Teilzeit zu gründen, ist ein hervorragender Weg, um zu testen, ob da draußen ein Markt ist für mein Produkt, ob das Gründerteam passt und so mit ein bisschen weniger Risiko, aber mit sehr, sehr ähnlichen Chancen, dieses Abenteuer mal zu starten.
Und wie hilft dir denn deine Berufserfahrung dabei? Ich meine, du hast ja schon Geschäftsmodelle validiert, analysiert und an den Markt gebracht. Ist das vielleicht auch so mit ein Grund, warum du gesagt hast, ich weiß auch, dass es schief gehen kann und ich gehe nicht mehr mit dieser jugendlichen Naivität rein, sondern ich setze es auf sehr solide Füße und gehe diesen Prozess. Du hast es wie mit Wandern verglichen, aber du testest es eben, was du brauchst und was die Erfolgsfaktoren sein können.
Ja, also ich glaube, also deine Frage war ja, erkenne ich die Risiken besser? Und habe ich vielleicht ein besseres Bewusstsein für die Risiken? Also ich glaube, das stimmt auf jeden Fall auch zum Teil. Mhm. Also als Unternehmensberaterin bin ich halt da auch schon ein paar Mal gescheitert. Also das hat es gegeben für mich, dass ich bei einem Kunden saß, irgendwas vorgestellt habe und die Kunden haben gesagt, das ist wirklich der letzte Quatsch, den wir jemals gehört haben und dafür zahlen wir auch nicht. Aber ich glaube, viel, viel entscheidender ist, dass ich gelernt habe, dass man nur, wenn man seinen Kunden zuhört und für die Probleme der Kunden kreativ Lösungen entwickelt, dann ist man langfristig erfolgreich. Und zu diesem Zuhören und dann Lösungen entwickeln gehört halt auch, dass man es irgendwie schafft, dem Kunden ein Verständnis dafür zu geben, was ist denn jetzt meine Lösung, die ich dir vorschlage? Also ich habe das Problem verstanden und hier ist jetzt mein Lösungsvorschlag, das muss ja der Kunde kaufen. Und diesen Vorschlag so anfassbar zu machen, dass der Kunde es cool findet und dann kaufen will, dafür braucht es, glaube ich, einiges an Erfahrung und die musste ich zumindest erstmal sammeln. Und das kann dann sowas sein wie eine tolle PowerPoint-Präsentation bauen oder so Mockup-Screens, wo man so tut, als hätte man jetzt eine App, aber in Wirklichkeit sind das halt nur bunte Textfelder, die man irgendwie zusammengeklickt hat und das ist halt keine App dahinter. Oder man baut einen ersten Prototypen. Oder wenn ich jetzt in eben nicht technische Dinge reingehe, ich schreibe ein Konzept für ein Agenturprojekt und wie muss so ein Konzept aussehen, damit ein Kunde sich was darunter vorstellen kann. Das ist, glaube ich, deutlich einfacher, wenn man halt schon Berufserfahrungen gesammelt hat. Und das hat mir sehr geholfen, dann auch die ersten Kunden davon zu überzeugen, dass die Sally und ich mit unserem damals frisch gegründeten GbR war es damals noch, mhm. dass wir halt Probleme verstehen und es schaffen können, Probleme zu lösen, auch wenn wir noch nicht mal eine GmbH sind.
Absolut. Und du hast was ganz Zentrales beschrieben, dass man die Fähigkeit besitzt, zuzuhören und die wirklichen Bedürfnisse und Probleme zu identifizieren. Und dann eine Lösungsskizze, was auch immer das sein kann, da haben wir ja in der Startup-Welt einige Möglichkeiten, die dann zum Testen zu geben mit dem Kunden und weiter zu iterieren. Also ich erinnere mich in meinem eigenen Startup, wir haben das gemacht. Ich habe mich in Pasing in München an die S-Bahn gestellt mit genau diesem Mockup, den du beschrieben hast und habe meine Zielgruppe angesprochen und ich hatte den Riesenvorteil, dass ich sehen konnte, S-Bahn kommt in 5 Minuten. Und ich immer so, haben Sie 5 Minuten? Und dann guckte jeder auf das Anzeigenschild, ja, aber ich steige in die S-Bahn ein, wenn sie kommt. Ich so, Deal. Und dann hatte ich diese Zeit mit denen und die haben mir wirklich geholfen, weil das, was wir gedacht haben, was so selbsterklärend ist. Also dieses Symbol, das muss ja wohl jeder verstehen, ist doch logisch, was das macht. Und dann kriegst du die Rückmeldung von 5 Leuten. Nee, also was macht das? Warum muss ich da jetzt drücken?
Voll kreative Idee, so ganz einfaches User-Testing zu machen. Ja, wirklich super cool. Auch mit diesem kurzen Zeitfenster, das ist voll die gute Idee. Ja, genau. Man neigt ja dazu, das mit Friends and Family zu machen. Mhm. Das kennst du ja sicherlich auch, diese Friends-and-Family-Testrunden.
Ganz genau.
Und das ist auch schon viel, viel besser als gar keine Testrunde. Aber Friends-and-Family, die sind ja auch alle voreingenommen. Ne? Die wollen einem alle das Beste. Und also das finde ich eine super coole und kreative Idee. Werde ich mal gleich auf meine To-Do-Liste schreiben. Oder auf meine Someday-Maybe-To-Do-Liste.
Ich glaube, das wird was werden. Ich habe damit richtig gute Erfolge erzielt. Und es ist so, dass es ja wirklich Zielsetzung der Validierung ist zu falsifizieren. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Mindset, den man sich erstmal erarbeiten muss. Weil am Anfang, wenn man gründet und denkt, ja, die Idee, das passt schon, ich glaube, das ist richtig gut, dann geht man raus und will die Bestätigung haben, dass alle sagen, genau, ja. Das habe ich schon ganz lange Idee.
Ja.
Genau, aber dass man eben diesen professionellen Abstand dazu bewahrt und sagt, nein, mein Ziel ist es, zu falsifizieren, dass das richtig ist. Und dann, was dann noch übrig bleibt, das sind die wirklichen Sachen, die Probleme, das hat man dann verstanden und hat richtig zugehört.
Genau, und jetzt stell mal vor, zu deiner allerersten Frage, ne? Man macht es nicht und kündigt halt seinen gut bezahlten Bankerjob nach 15 Jahren und startet dann mit einer Idee, die man nicht ordentlich falsifiziert hat, das ist halt echt das Worst-Case-Szenario. Und dann ist halt viel sinnvoller, vernünftig zu testen, das erstmal Teilzeit zu machen oder erstmal überhaupt neben dem Job, da muss man noch nicht mal in Teilzeit, sondern das halt erstmal auszuprobieren und dann zu gucken, ne, ist da wirklich ein Markt? Und ist das Produkt, ist die Idee wirklich jetzt bahnbrechend oder vielleicht doch eher eine Schnapsidee?
Ganz genau. Und du sprichst es an, das ist ja ein Finanzierungsthema. Das ist die Frage, wie finanziere ich mich selber am Anfang? Gebe ich meinen gut bezahlten Job auf und gehe dieses volle Risiko, dass ich nicht jeden Monat X auf meinem Konto habe, ein? Und ihr habt den Weg des Bootstrappings gewählt. Erklär uns mal kurz, was das ist und welche Vorteile das für euch hat.
Mache ich gerne. Also der klassische Weg für so eine Unternehmensgründung in dieser Startup-Bubble wäre ja, zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon Investoren und Investorinnen reinzuholen, um dann halt mit der Kohle der Investoren das Unternehmen aufzubauen. Und da spricht man dann von so einer Pre-Seed-Runde und von einer Seed-Runde und von irgendwann Series A und B und einem IPO und so. Ne? Da denken wir jetzt, wären wir ganz groß. Also diese Idee von externen Investoren, Geld einzusammeln, das ist sozusagen der klassische Startup-Bubble-Weg.
Ja, nur kurz zur Erklärung. Diese Worte, die sie da gerade genannt hat, das sind die Phasen, in denen sich die Startups befinden, wann das Geld fließt. Nur, dass ihr das kurz einordnen könnt. Genau, aber ihr habt einen anderen Weg gewählt.
Genau, und wir haben das anders gemacht. Wir haben halt gesagt, das machen wir nicht, sondern wenn man das macht mit diesen Finanzierungsrunden von draußen, dann gibt man dafür Anteile am eigenen Unternehmen ab und ja auch irgendwie Macht und Kontrolle über das eigene Unternehmen. Dann ist man halt nicht mehr so frei und selbstbestimmt und macht halt das, was man jetzt gerade für richtig hält, sondern dann hat man diese externen Investoren und die sagen einem halt, ich hätte gerne ein Reporting quartalsmäßig und wenn dann die Zahlen nicht so aussehen, wie man sich das vorstellt als Investor, dann muss man das irgendwie begründen und rechtfertigen und Strategien vorlegen, die die Investoren dann auch gut finden. Das ist alles, glaube ich, erstens zeitraubend und zweitens, man gibt eben viel ab von dem eigenen Unternehmen zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Und wir haben halt gesagt, machen wir nicht. Und wenn diese Idee wirklich cool ist und wirklich fliegt, dann soll die sich selber tragen. Und dann wollen wir die nicht finanzieren durch Geld von draußen, sondern dann wollen wir die finanzieren, indem wir von Anfang an richtige Kundenprojekte haben, wo halt Geld in die Kasse kommt für Kundenprojekte, für Aufträge, die wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch schon haben. Mhm. Denn aus meiner Sicht ist das der beste Test für, ist da wirklich eine Idee und ist da wirklich ein Markt? Wenn man halt von Anfang an Kunden findet, die halt sagen, ah ja, ihr habt zwar noch nicht mal gegründet, aber das ist eine coole Idee, lasst uns das verfolgen und schickt uns mal eure Konzepte und wir machen mal so eine Art Vorvertrag oder Absichtserklärung oder so und dann kann man halt auch als Unternehmen die nächsten Schritte sich trauen. Und für uns als Startup hat das gut funktioniert, weil wir sehr überschaubare Investitionskosten am Anfang hatten. Die Software, die wir gebaut haben, die Plattform, die wir gebaut haben, ist wirklich sehr, sehr einfach. Dann hatten wir die Skills, die wir dafür brauchten, hatten wir im Gründerteam. Und dann gab es jetzt für uns keinen Grund, zu einem frühen Zeitpunkt schon in eine Finanzierungsrunde zu gehen. Und somit sind die Sally und ich alleinige Inhaber von dem Unternehmen. Zu 100% gehört uns das. Und wir sind da auch niemandem Rechenschaft schuldig, außer uns selber. Und wollen das, solange es irgendwie möglich und sinnvoll ist, auch weiter genauso gestalten. Denn also wir neigen oft dazu, den Erfolg von Unternehmen, vor allem von so jungen Unternehmen, an der Größe der Funding-Runde zu messen. Und ich möchte Erfolg messen, nicht an der Größe der Funding-Runde, sondern daran, dass die Kunden zufrieden sind, dass das Team zufrieden ist und letztendlich daran, was unterm Strich in Euro übrig bleibt. Und da rede ich auch nicht von Umsatz, sondern von Gewinn.
Ja.
Das ist Erfolg.
Ja.
Und Erfolg ist nicht, ich habe 10 Millionen Euro eingesammelt von irgendwelchen Investoren, denen ich irgendeine Story erzählt habe.
Liebe Hörerin, hört ihr es auch? Da spricht eine Bankerin, oder? Eindeutig. Was mit den Zahlen machst. Aber ich kann dir berichten, ich bin ja auch als Investorin unterwegs und unterstütze Startups in verschiedenen Funktionen. Und ich habe auch schon Gründer gehört, die gesagt haben, es war ein Fehler, den Investor reinzunehmen. Weil die haben uns von dem Pfad, was wir als Originalidee hatten, abgebracht. Dann haben wir das so gemacht und es hat dann nicht geklappt. Und manche sind dann sogar wieder zurückgegangen, nachdem die Investoren draußen waren, auf ihre Ursprungsidee und dann hat's geklappt. Muss nicht immer so sein, aber ich kann das verstehen und es ist tatsächlich ein großer Schritt, diese strategische Perspektive mit jemandem zu teilen, der nicht von Anfang an diese Gründungsidee so embraced, wie man das einfach tut, wenn man selber gründet, gell?
Ist so. Genau. Und die Investoren haben natürlich auch ein anderes Gesamtinteresse. Ne? Die wollen halt von Anfang an Rendite sehen oder möglichst bald Rendite sehen und ihr Geld zurückbekommen und die nächste Finanzierungsrunde irgendwie geschafft kriegen. Und für mich, ich möchte einfach auch jeden Tag mit Freude in mein Unternehmen gehen.
Das ist schön.
Das sind einfach nicht immer die gleichen Interessen.
Ja.
Ja.
Das ist spannend. Also dieses mit Freude ins Unternehmen gehen. Was macht euch denn da als weibliche Gründerinnen besonders? Spürt ihr das vielleicht auch im Umfeld in der Startup-Branche oder bei den Investoren? Wie erlebt ihr das?
Also ich glaube, dass das für unser Team auf jeden Fall einen großen Unterschied macht, dass wir zwei Frauen sind, die eben da die Chefin sind und denen das Unternehmen gehört, weil ich schon spüre, dass die Werte, die wir halt auch in das Unternehmen rein vertreten, sind halt ganz andere als Männer, die vertreten würden. Mhm. Wir haben zum Beispiel nur TeilzeitmitarbeiterInnen, Männer und Frauen. Mhm. Nicht, weil wir das bewusst so haben wollen, sondern weil wir einfach sagen, Also nur weil eine Person in Teilzeit arbeitet, heißt das ja nicht, dass sie einen schlechteren Job macht, sondern wahrscheinlich ist es ganz im Gegenteil. Mhm. Die quetscht einfach super viel Arbeit und super viel Output in viel weniger Zeit, trinkt viel weniger Kaffee, quatscht viel weniger dummes Zeug, liest viel weniger Quatsch im Internet in der Arbeitszeit, als andere das machen würden. Und das funktioniert für uns zum Beispiel super. Und tatsächlich ist auch die Frage, wie geht's uns als Team und wie geht's jedem Einzelnen? Wir treffen uns jeden Montag und besprechen das. Und das ist wichtig für uns, wie es uns geht. Und das hat Raum. Und diesen Raum geben wir dem auch ganz bewusst. Und das habe ich halt zumindest in Banking und Finance immer sehr anders erlebt. Und dass das eine Männerbranche ist, haben wir, glaube ich, alle mitgekriegt. Da hat das einfach keine Rolle gespielt. Da musste man halt abliefern. Und wie es einem ging, war irgendwie auch egal. Und also da glaube ich, das ist, glaube ich, nach innen hin sehr anders. Und nach außen, du hast ja gerade auch nach Investoren gefragt. Also jetzt bootstrappen wir ja bisher. Das ist so eine Mischung aus einer bewussten Entscheidung und einer Reaktion darauf, wie das InvestorInnen-Klima da draußen halt eben nun mal ist. Also wir vergleichen das immer gerne mit dem Heiratsmarkt, ne? Also ich muss nicht unbedingt heiraten, aber wenn der richtige Partner vorbeikommt, dann wäre das, glaube ich, toll. Und dann ist da ganz viel Raum für ganz wundervolle Entfaltung. Und genauso ist es mit den Investorinnen und Investoren da draußen. Also wir würden schon gerne mit einem Investor zusammenarbeiten oder mit einer Investorin, die aber dann genau zu uns passt. Und natürlich, ne, wir sprechen mit ganz vielen, wir halten da Kontakt überall hin. Und irgendwann kommt vielleicht für uns auch der Zeitpunkt, wo wir sagen, so, und jetzt wollen wir einen richtigen Wachstumsschub machen, den wir nicht aus der Portokasse bezahlen können, sondern da wollen wir externes Geld reinholen. Und um da jetzt schon mal die Kontakte anzuwärmen und so, sprechen wir ganz viel mit Investorenteams, mit Venture Capitalists, mit Business Angels auch. Und also mein Gefühl ist schon, dass wir da uns schon schwerer tun als Männerteams, einfach weil der Großteil der Investoren, der Business Angels, aber auch der Entscheider bei den großen Investment-VC-Firmen, das sind halt einfach zum ganz großen Teil Männer. Und dann ist es auch keine Überraschung, dass 90% der Gründungsfinanzierung in Deutschland an Teams gehen, wo keine einzige Frau dabei ist. Und da haben wir große Fortschritte gemacht in der Venture-Capital-Szene in Deutschland in den letzten Jahren. Also diese 90% an rein männliche Teams, das waren auch schon mal 95. Aber das muss man sich halt mal überlegen, ne? Also ich spreche jetzt nicht von Teams, dass der Rest nur an rein weibliche Teams geht, sondern der Rest, also ne, nur 10% der Kohle geht an Teams, wo eine einzige Frau dabei ist, mindestens. Ist ja verrückt.
Ja, absolut.
Denn wenn wir uns anschauen, wer gründet, dann sind halt schon in der Hälfte der Teams sind halt Frauen dabei, aber die kriegen halt keine Kohle oder fragen nicht danach. Mhm. Das weiß man nicht so ganz genau, aber wahrscheinlich ist ein bisschen beides. Ne? Wir Frauen sozusagen sind vielleicht ein bisschen bescheidener, fragen vielleicht auch nicht so viel nach Kohle, trauen uns vielleicht nicht so sehr, diese großen Risiken zu nehmen. Mhm. Aber wir haben halt viele Gespräche geführt und wir haben bisher keinen Deal. Unklar, woran es liegt, würde ich mal sagen.
Ja.
Sicher nicht nur daran, dass wir Frauen sind, aber wenn wir Männer wären und wir würden sagen, wir revolutionieren die Männergesundheit, ich glaube, dann wäre es einfacher.
Ja, wenn ihr da eine Lösung hättet für ausfallende Haare, ich glaube, ihr hättet viele Millionen bereits auf dem Bankkonto.
Ja.
Wohingegen dieses weiche Thema, wie man mit diesen Verlustsituationen umgeht und wie wir Frauen da stärken können, und da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Ich möchte nur kurz noch auf diesen Punkt eingehen. Ich bin beim Frauen-Investoren-Netzwerk und wir schauen uns Startups an und es ist tatsächlich so, dass wir in der Mehrheit sagen, unsere Investmentthese, ein Element davon ist, dass mindestens eine Gründerin im Team ist. Das heißt, wir gucken da ganz explizit drauf und suchen die Frauen. Und was wir merken in diesen Pitch-Events ist, dass Frauen auch anders pitchen. Die gucken
mit Sicherheit, ja,
genau langfristiger, werteorientierter auf ihre Gründung versus auf schnelle Wachstum und maximale Skalierung. Und genau, da klecht es eben einfach. Und diese Brücke zu überwinden, da haben wir noch ein paar Schritte zu gehen.
Das glaube ich auch. Also es gibt mehrere so Initiativen, also mit Encourage Ventures rund um die Ina Schli hatten wir zum Beispiel auch schon mal Kontakt. Also da gibt es viele, viele tolle Initiativen, die das Thema Frauen und Gründungen voranbringen wollen. Mit Verena Pauster haben wir jetzt auch eine ganz tolle Präsidentin des Startup-Verbandes. Da sind schon auch einzelne Frauen, die wirklich da tolle Role Models sind. Und dann ziehen die auch andere nach. Aber ich glaube, es dauert noch.
Ja.
Und ich glaube, für den Moment ist es für uns Gründerinnen schwerer, Geld einzusammeln. Ganz besonders bei so einem Frauenthema.
Das glaube ich auch. Dabei ist es statistisch nachgewiesen, dass Frauen viel häufiger mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben. Und es ist auch belegt, dass wir Frauen oft in Drucksituationen und Stresssituationen kommen durch die Rollenmodelle, die wir erfüllen müssen. Und das ist ja auch etwas, was euch am Herzen liegt. Wie wichtig ist denn dir der Purpose und die Werte, mit denen hast du schon gesprochen, die nach innen wirken, aber was ist denn mit dieser Vision, die dem Purpose folgt, den ihr euch gesetzt habt, die Frauengesundheit nach vorne zu bringen? Du sagst selber, ich möchte in einer Welt leben, in der wir echte Geschlechtergerechtigkeit haben. Was sind denn da deine Eckpfeiler?
Also ich glaube, dass diese Fragen, will ich Kinder, wann, wie viele, mit welchem Mann, das sind heute im 21. Jahrhundert, in dem wir leben, Fragen, die sich jede Frau stellen kann und darf und soll. Und die sind ganz, ganz elementar. Und wenn wir eine Familie gründen, dann ändert sich auch im 21. Jahrhundert von heute auf morgen für uns Frauen unser Leben ganz grundlegend. Für ein paar Männer auch, aber für die meisten Frauen ganz grundlegend. Und in den meisten Beziehungen geht der Mann danach einfach weiter zur Arbeit und hat halt so ein bisschen sein altes Leben weiterhin. Und wenn halt abends dann mit den Jungs weggegangen werden muss, weil das ist jetzt ein Kundentermin, dann geht er auch weiterhin mit den Jungs weg und kippt sich ein. Und die Frau sitzt zu Hause und wartet auf das Kind, jetzt mal ein bisschen plakativ ausgedrückt, ne? Ja. Und ich finde, dass diese Entscheidung, will ich das und wann und mit wem, da will ich, dass Frauen diese große Entscheidung ganz ehrlich zu sich selbst treffen können, unabhängig davon, was vielleicht die eigenen Eltern erwarten, die Nachbarn, die Gesellschaft, sondern dass wir, jede einzelne von uns, sich das wirklich ganz tief innen drin fragt, was will ich eigentlich? Und dann diesen Weg mit dem Partner zu diskutieren und einen Partner zu finden, der diesen Weg mitgehen will. Das ist so mein wichtigster Eckpfeiler. Sich diese Frage zu stellen und sich das zu erlauben und sich zu erlauben, was anderes zu wollen, als mit 35 Haus, zwei Kinder, Garten, Hund.
Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich genau das Rollenbild erfülle. Aber der wichtige Punkt ist ja, dass jede Frau es sich selber beantworten muss, was für sie da der richtige Weg ist und dass wir weg davon kommen, diese Biases immer so in den Vordergrund zu stellen. Und ich finde das einen ganz entscheidenden Punkt, weil es macht wirklich was damit, wie du die nächsten Schritte gehen kannst. Und die Herausforderungen sehen wir ja jetzt in der Arbeitswelt, wo wir sagen, wir brauchen die Frauen in den Führungsrollen, weil die so viel Mehrwert geben. Aber wir finden ja keine. Ja, vielleicht finden wir auch keine, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ne?
Genau, vielleicht finden wir keine, weil wir das den Frauen halt einfach nicht ermöglichen, da gute Entscheidungen zu treffen und die dann auch durchzusetzen. Und wie wir mit Kinderbetreuung, mit Aufteilen der Care-Arbeit, mit Aufteilen der Versorgerarbeit dann in ein paar Beziehungen umgehen. Also es ist super schön, wenn da ein Paar sich trifft, wo die Rollen so sind wie bei euch, ne? Klassisch aufgeteilt, super schön.
Aber manchmal super schön, manchmal nicht anders, wie bei jedem auch.
Genau, aber es ist ja genauso super schön, wenn ich halt für mich einfach sage, ich möchte keine Kinder, ich wollte noch nie welche. Meine Nichten und Neffen liebe ich abgöttisch, aber ich bin so froh, wenn ich lieber abgeben kann. It's a no for me. Und mein Partner sieht es genauso. Und das ist doch genauso schön. Und ich glaube, dass ich, wenn ich mit 90 auf mein Leben zurückblicke, dann bin ich froh, dass ich einen Partner gefunden habe, der sagt, passt für mich. Und dass ich da einfach meinen eigenen Weg gegangen bin und mich habe nicht unter Druck setzen lassen. Und ich sehe halt ganz, ganz viele Frauen da draußen, die halt eben den Weg wählen, der durch die Gesellschaft vorgezeichnet zu sein scheint, durch die eigenen Eltern, durch die Geschwister, durch eben das soziale Umfeld. Und da halt mal kurz innezuhalten und zu überlegen, will ich das wirklich? Das ist ein großes Ziel von mir und auch von uns als Mentalschlag, dass wir den Frauen dabei helfen, das zu machen und dann diesen Weg halt eben auch zu gehen.
Und einfach aufzuzeigen, dass beide Wege glücklich sind.
Oder vielleicht noch ganz andere Wege. Also eine Freundin von mir hatte mit 25 schon drei Kinder und war noch nicht fertig mit ihrem Studium. Und das war super, weil die halt jung und energiegeladen war. Und das hat die einfach glücklich gemacht. Und auch das ist ein toller Weg. Wenn, ne, wenn man mit 21 einen richtigen Partner gefunden hat, dann ist das wirklich total schön. Mhm. I love it.
Ja.
Gott, nicht mein Weg, aber, ne?
Genau.
Und da halt sozusagen die Paare da drin zu bestärken, zu überlegen, was wollt ihr? Und überlegt euch das und dann setzt das um und nehmt euch das für euch raus, jetzt da an dieser wichtigen Stelle nicht das zu machen, was ihr glaubt, was ihr machen müsst. Und dazu gehört vor allem auch, ist das Hausfrau-Versorger-Modell, ist es für uns das Richtige?
Absolut.
Das ist, glaube ich, für ganz viele Paare nicht das Richtige.
Und eben aufzuzeigen, dass es eine ganze Bandbreite gibt. Ich habe auch eine Freundin, die ist deutliche 10 Jahre jünger als ich und hat schon 5 Kinder, hat ihr Studium fertig und die sagt, wenn wir uns dann so unterhalten und ich dann so erzähle, dann sagt sie, ja, da ist meine, da sind meine 5 schon raus, wenn ich das dann jetzt mache. Dann denke ich mir, ja, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich gar nicht so doof. Meine Idee, überhaupt das später zu machen, genau, kann ich durchaus gut hinterfragen und sagen, oh, mit mehr Energie hätte vielleicht das eine oder andere oder auch mit mehr Gelassenheit, weil man manche Sachen gar nicht so ernst genommen hätte, wäre das eine oder andere vielleicht leichter gegangen. Ja.
Also ich glaube, dass die Natur, die möchte eigentlich nicht, dass sie mit 35, die beste Zeit ist halt nicht mit 35, sondern ich meine, ne, die ist halt eher so Anfang 20.
Ja. Und auch jetzt ein paar Jährchen weiter kann ich sagen, ich hatte ein lustiges Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, alle, die bei denen die Menopause schon ist oder so anfängt, ich bin gerade in den Anfängen und hatte ich dann so diesen Moment des inneren Drucks, der einfach raus musste und dann tat es mir dann danach leid. Und dann habe ich das erklärt, woher das kommt und so und dann verglich ich es mit der Pubertät meines Älteren. Und dann sagte der Jüngere, okay, dann hoffen wir, dass einer von euch beiden raus ist, bevor ich reinkomme, weil 3 Bomben halten wir nicht aus.
Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt, ja.
Ja, genau. Und da aber eben Sichtbarkeit zu zeigen, den offenen und ehrlichen Austausch zur Verfügung zu stellen, da steht ja auch dahinter. Und dass man eben nicht von außen gedrückt in einen Lebensweg geht, der einem gar nicht passt. Und dass man vielleicht dann auch, selbst wenn man ihn gewählt hat und dann zu Hürden kommt, dass man dann Unterstützung hat. Dass man dann bei euch Frauen trifft, die einem vielleicht sagen, ach, in 5 Jahren sieht's wieder besser aus, probier mal das oder so. Dass man dann Möglichkeit hat, mental stark als Frau sein Leben zu gestalten. Das finde ich wunderbar.
Genau. Und unser Puzzlestück, was wir halt dazu mitbringen können, ist, wir machen das im Kontext Frauengesundheit. Das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiges Puzzlestück, ne? Also nur wenn der Körper gesund ist, nur wenn wir gesund sind, dann haben wir halt auch Kraft, die anderen Sachen in unserem Leben halt gut umzusetzen. Und Frauengesundheit ist halt auch so ein Thema, was an vielen Stellen tabuisiert wird, belächelt wird, nicht ernst genommen wird.
Es ist ein so zentrales Thema und als Corporate Venture Builder hatten wir den Auftrag, den Digital Health Markt zu analysieren und sind nicht überraschenderweise darauf gekommen, dass Frauengesundheit ein ganz wesentliches Thema ist, wo Digitalisierung nach vorne gehen muss. Und wir hatten ein Corporate internes Investment Committee zusammengesetzt und halte ich fest, 10 Männer und es ist nicht durchgegangen. Dann muss man ihnen zugutehalten, dass sie gesagt haben, okay, vielleicht waren wir ein bisschen biased, wir fragen das gesamte Team. Und es hat nicht überrascht, dass Frauengesundheit auf Platz 2 gelandet ist. Mhm. Es ist aber am Ende trotzdem nicht weitergegangen, es ist nicht in die Umsetzung gekommen. Also,
ja, schade. Ja.
Bleib dran, volles Commitment von meiner Seite. Was brauchst du für die Zukunft? Was wünschst du dir?
Also ich wünsche mir wirklich, dass wir als Gesellschaft aufhören, dass wir Frauen daran messen, ob sie mit 30 ein Haus, 2 Kinder und wieder Kleidergröße 38 haben und möglichst noch mit Hund und Garten. Und ich wünsche mir, dass wir uns selber und unsere Schwestern und Mitarbeiterinnen und Kolleginnen dabei unterstützen, da ihre eigenen Wege zu finden und die dann auch zu gehen. Und dass wir uns unterstützen, genau wie du es vorhin gesagt hast, ne, wenn mal irgendwo eine Hürde ist, dass wir dann halt nicht sagen, ja klar, mit dem Mann, das hat man ja vorher schon gewusst, dass der Typ das irgendwie nicht bringt und kein Wunder, dass sie jetzt nachts nicht schlafen kann, ihr Problem, ne? Sondern dass wir halt da einfach besser mit uns umgehen. Mhm. Und dass wir aufeinander aufpassen und uns unterstützen da. Und für mental stark wünsche ich mir, dass wir einen spürbaren Beitrag dazu leisten können und dass wir die Frauengesundheit in der Breite verbessern. Und wir wollen Frauen, die Regelschmerzen haben oder einen unerfüllten Kinderwunsch oder eine Fehlgeburt oder eine Endometriose oder so wie du in Richtung Menopause kommen. Wir wollen denen helfen, ne, dass wir Frauen unser gesündestes und bestes und glücklichstes Leben gehören. Und dazu gehört ein gesunder Körper und ein gesunder Geist. Und da wollen wir unseren Beitrag dazu leisten. Und ich glaube auch, dass wir das schaffen.
Und ich unterstütze es, liebe Freunde. Es ist ein wunderbarer Wunsch. Und alle, die gerade in die Menopause kommen und diese Geduldsfäden ganz, ganz dünn sind, rückt euch zusammen. Es ist ganz normal. Fühlt euch nicht schlecht dafür. Und für alle anderen Lebensphasen ganz genauso. Liebe Vera, ich könnte noch stundenlang mit dir über dieses zentrale und wichtige Thema sprechen. Und wenn ihr jetzt interessiert seid, ihr wisst, Vera ist gebootstrapped. Das heißt, jede Kundin zählt. Geht in die Shownotes, da findet ihr den Link. Mentalstark könnt ihr schon aktiv besuchen. Und Wenn ihr der Meinung seid, Frauen wie die Vera, die gehören ja echt in meinen Podcast, die gehören sichtbar gemacht. Ihr wisst, ich mache das ohne Geschäftsmodell dahinter, rein aus Überzeugung. Dann hinterlasst bitte Likes, schreibt eine kleine Rezension, denn das ist die Währung für den Algorithmus, damit die Vera und vielleicht auch Folgen, die euch richtig viel bedeutet haben, weiter nach vorne gebracht werden.
Vielen Dank, liebe Nadine, dass ich bei dir sein durfte.
Sehr gerne.